RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Juliette Groß. In Leipzig ist am Abend erneut ein Flugzeug mit 138 afghanischen Flüchtlingen gelandet. Laut der Bundesregierung handelt es sich um Menschen, die bereits vor einiger Zeit eine verbindliche Aufnahmezusage erhalten haben. Aus der Nachrichtenredaktion Markus Wolf.
Währenddessen warten in Pakistan noch rund 2600 Männer und Frauen aus Afghanistan auf ihre Ausreise. Für den April sind deshalb weitere Flüge nach Deutschland geplant. In der Union regt sich dagegen Widerstand. Fraktionsvize Spahn betonte im ZDF, jeder Flieger aus Afghanistan sei ein AfD-Unterstützungsprogramm. Der Grünen-Politiker von Notz wies die Kritik im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zurück. Ihm zufolge handelt es sich hierbei um Menschen, die intensiv und von mehreren deutschen Behörden sicherheitsüberprüft wurden.
US-Senator Van Hollen hat schwere Vorwürfe gegen die Regierung von Präsident Trump erhoben. Anlass ist der Streit um die versehentliche Abschiebung eines Mannes in ein berüchtigtes Gefängnis in El Salvador. Van Hollen erklärte bei einem Besuch in dem zentralamerikanischen Land Washington Lüge. Entgegen der offiziellen Darstellung sei der Mann weder wegen eines Verbrechens noch wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt worden. Der Demokrat will sich in El Salvador persönlich für die Rückführung des 29-Jährigen einsetzen. Die südukrainische Industriestadt Dnipro ist erneut Ziel eines großen russischen Drohnenangriffs geworden. Der zuständige Gouverneur erklärte, dabei seien ein Mädchen und eine ältere Frau getötet worden. Außerdem gäbe es mindestens 16 Verletzte. Es brenne an mehreren Stellen, Wohnhäuser seien beschädigt worden. Dnipro ist ein Zentrum der ukrainischen Rüstungsindustrie. Die Stadt hatte vor dem Krieg knapp 1 Million Einwohner. Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand ausgeschieden. Nach einer 1:2 Niederlage im Hinspiel schafften die Bayern im Rückspiel in Mailand nur ein 2:2. Aus der Sportredaktion Max Seib.
Kurz kam bei den Bayern Hoffnung auf, denn nach 52 Minuten gingen die Münchner durch Harry Kane in Führung. Inter antwortete aber mit einem Doppelschlag. Martinez und Pavard trafen beide nach Eckbällen. Der Treffer von Eric Dier zum 2:2 reichte nicht mehr. Die Bayern verpassen damit auch das Champions-League-Finale im eigenen Stadion. Inter Mailand trifft im Halbfinale auf den FC Barcelona. Im anderen Semifinale stehen sich Paris Saint-Germain und Arsenal gegenüber. Die Londoner gewannen nach dem Hinspiel auch das Rückspiel gegen Real Madrid. In diesem Fall auswärts mit 2:1.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber im Osten länger heiter, im Westen zeitweise Schauer und einzelne Gewitter. 7 Grad in der Eifel bis 28 Grad an der Oder. Am Freitag örtlich Schauer bei 8 bis 22 Grad. Am Samstag im Norden wechselhaft. Es ist 4.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit nur 2 Meldungen. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Und die A7 Kassel Richtung Fulda ist zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld-West wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U10 über Ellingshausen nach Bad Hersfeld-West. Weiterhin gute Fahrt, kommen Sie gut durch den Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber aus dem NDR-Infostudio in Hamburg einen schönen guten Morgen. Am späten Mittwochabend ist in Leipzig ein Flugzeug aus dem pakistanischen Islamabad gelandet. An Bord 138 Geflüchtete aus Afghanistan, denen die Bundesregierung zugesagt hatte, sie in Deutschland aufzunehmen. Bei den Frauen und Männern handelt es sich zum einen um ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr, zum anderen aber auch um Aktivistinnen und Aktivisten, die sich in Afghanistan für Demokratie, Menschenrechte oder die Pressefreiheit eingesetzt hatten. Die sind deswegen seit der Machtübernahme der Taliban in Gefahr. Heftige Kritik daran kommt trotz der rechtsverbindlichen Zusagen der Bundesregierung aus der Union. Denn die künftige, von der Union geführte Bundesregierung will das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm wohl nicht weiterführen. Und deswegen werfen mehrere Unionspolitiker der noch geschäftsführenden Außenministerin Baerbock Fehlverhalten vor. Ist das gerechtfertigt? Philipp Eckstein berichtet aus Berlin.
Der Ton in der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan ist laut und scharf. Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU polterte bereits vor Tagen, es sei infam und vollkommen verbohrt, dass Außenministerin Annalena Baerbock quasi in letzter Sekunde vor ihrem Abtritt so weitreichende Aktionen durchführe. Ganz ähnlich äußerte sich wenig später auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Wenn wir uns jetzt anschauen, dass in den letzten Tagen der Amtszeit der Außenministerin ständig Flüge kommen mit afghanischen Menschen, obwohl ganz klar ist, dass die neue Bundesregierung eine andere Haltung, dass die Menschen in Deutschland eine andere Haltung haben.
Dann illustriere das, so CDU-Politiker Kretschmer im ZDF.
Wie man sich über die eigentliche Meinung in einem Land erhöht und nur die eigene Sichtweise als die richtige gelten lässt. Damit muss Schluss sein.
Die Co-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Hasselmann, weist das zurück.
Es gibt keinen Grund für Empörung an dieser Stelle, denn wir haben eine humanitäre Verantwortung. Wir sind 20 Jahre im Afghanistan-Einsatz gewesen.
Dort herrsche mit den Taliban jetzt ein brutales Terrorregime, sagt die Grünen-Politikerin Hasselmann. Und
dass gerade Frauen, Kinder, aber auch Regimekritikerinnen, Menschenrechtlerinnen gefährdet sind an Leib und Leben. Und wir haben eine rechtlich verbindliche Zusage gegeben für diese Aufnahme. Und deshalb ist es auch richtig und notwendig, sie durchzuführen.
Nach der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban im Sommer 2021 hatte Deutschland im Jahr darauf ein Bundesaufnahmeprogramm gestartet, um besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen die Einreise zu ermöglichen. Bis zu maximal 1000 Menschen sollten pro Monat kommen. Tatsächlich waren es bislang deutlich weniger. Laut Angaben des Auswärtigen Amts insgesamt rund 1400. Doch und hierum dreht sich die aktuelle Debatte. Stand jetzt haben noch rund 2600 Menschen eine Zusage für eine Aufnahme.
Das ist ja hier nicht eine Ad-hoc-Aktion, sondern dieses Bundesaufnahmeprogramm gibt es jetzt schon seit einer ganzen Zeit.
Das sagt Christian Wagner, Sprecher des Auswärtigen Amts, als er in Berlin auf die Kritik von CDU und CSU angesprochen wird.
Das funktioniert nach klaren Kriterien, in enger Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Diese Menschen sind auf Herz und Nieren geprüft. Und haben eine verbindliche Aufnahmezusage.
Insofern, so der Sprecher des Auswärtigen Amts,
kann ich das nicht so richtig verstehen, was da gesagt wird.
Und er bestätigt, heute ist ein Flieger in Pakistan Richtung Deutschland gestartet. An Bord Afghaninnen und Afghanen. Laut sächsischem Innenministerium sind für den 23. und 29. April weitere Flüge mit afghanischen Flüchtlingen nach Deutschland geplant. Die Debatte über das Für und Wider dürfte also weitergehen.
Woran hält man sich nun? An die Zusage der alten Bundesregierung, die Menschen aus Afghanistan bzw. den Flüchtlingslagern im Nachbarland Pakistan herauszuholen? Oder an den neuen Koalitionsvertrag von Union und SPD, der genau dieses humanitäre Aufnahmeprogramm beenden will? Eigentlich gilt das ja erst, wenn die neue Regierung im Amt ist. Christoph Heinzle war jahrelang als Afghanistan-Korrespondent vor Ort. Er weiß, über welche Menschen wir hier sprechen. Mein NDR-Kollege Tim Krohn hat ihn gefragt, ob er die ziemlich harsche Diskussion nachvollziehen kann.
Ein Stück weit kann ich die nachvollziehen, denn es ist ja viel passiert seit dem Zeitpunkt, als die bisherige Koalition, die Ampelkoalition, sich damals vorgenommen hatte, Menschen aus humanitären Gründen aus Afghanistan aufzunehmen. Das sind die im sogenannten Bundesaufnahmeprogramm. Aber auch jene weiter aufzunehmen, die mal für deutsche Institutionen, die Bundeswehr, das Auswärtige Amt, Entwicklungsministerium und Organisationen gearbeitet haben, die sogenannten Ortskräfte. Das ist ein anderes Programm, aber all die sitzen nun in diesen Fliegern und die Situation hat sich natürlich geändert. Die Stimmung gegenüber Migration und Migranten und Migrantinnen in Deutschland hat sich geändert. Und so wie man es damals politisch entschieden hat, diese Menschen aufzunehmen, mit guten Gründen, wie ich denke, kann man natürlich theoretisch auch politisch entscheiden, nein, es ist jetzt genug. Die Frage, die sich diesen Menschen jetzt stellt, die da noch warten, diesen mehreren Tausend, die in Pakistan und teilweise Afghanistan sind, ist ja, kommen wir denn noch rüber oder ist das Programm quasi ab sofort dicht? Dazu muss man ja sagen, der Koalitionsvertrag ist ja noch nicht gültig, die Koalition steht noch nicht. Aber da ist sicherlich ein Niemandsland.
Täuscht eigentlich dieser Eindruck, dass kaum ist die alte Bundesregierung abgewählt, sich diese Flüge häufen? Stimmt der Eindruck?
Ja, Der stimmt de facto. Es ging lange Zeit nichts. Das hatte aber viele Gründe. Es gibt ja keine direkten diplomatischen Beziehungen zwischen Berlin und Kabul, also zwischen der Taliban-Regierung und der Bundesregierung. Und so war es lange sehr mühsam und sehr schwer, mit Vermittlern von der arabischen Halbinsel zu versuchen, da Vereinbarungen zu erreichen. Das betrifft die Rückführung, aber auch das Ausfliegen. Es war lange Zeit sehr schwer, diese Sicherheitsüberprüfungen, die sehr scharf, sehr umfassend geraten sind, in Islamabad in der deutschen Botschaft durchzuführen mit Verfassungsschutz, mit BKA, mit Bundespolizei. All das ist jetzt passiert. Die Menschen, die eine Zusage hatten, haben dann auch Visa bekommen und werden jetzt rübergebracht. Aber sicher auch in dem Wissen, lange wird es nicht mehr gehen. Also wenn man den Menschen zu ihrem Recht verhelfen will, das sie ja schriftlich haben mit diesen Zusagen, dann muss man sich vielleicht beeilen.
Und da gibt es ja zwei Probleme. In Pakistan selbst hört man immer wieder, werden diese Lager langsam aufgelöst, da werden die Leute auch zurückgeschoben nach Afghanistan. Das ist ja das eine Problem vor Ort. Und das andere dann die Bundesregierung, die neue und dieser neue Koalitionsvertrag.
Genau. Und der Druck steigt vor Ort. Der stieg schon in den letzten Monaten, seit letztem Jahr, dass diese Menschen rausgedrängt werden. Menschen, die in Gästehäuser leben, teilweise auch auf eigene Rechnung, die nicht mehr zurück können nach Afghanistan wegen der Gefährdung dort. Wir sprechen von ehemaligen Abgeordneten, von Journalisten, von Menschenrechtlerinnen, Frauenrechtlerinnen, die dort gefährdet sind und raus wollen. Und jetzt natürlich nicht kurz vor dem Ziel quasi bei erteilter Zusage dann nicht noch abgeschoben werden wollen nach Pakistan. Aber in Deutschland ist die politische Gemengelage einfach, wie sie ist und damit ein Stück unklar. Deshalb kann man schwer prognostizieren, wie viele dieser Flüge es noch geben wird.
Wenn man Christoph Heinzle nun diese Diskussion verfolgt, da muss man sich ja fast schon fragen, war es überhaupt klug, solche Zusagen zu geben, die alle rauszuholen? Deutschland hilft?
Ich glaube ja, und vielleicht versetzen wir uns einfach mal ins Jahr 2021 zurück, wie wir alle staunend auf dem Fernsehschirm verfolgt haben, mit welch unglaublichen Szenen da die internationalen Truppen abgezogen sind, die Taliban die Macht ergriffen hatten in Afghanistan, die Menschen sich an Flugzeuge hängten, in ihrer Verzweiflung versuchten, über die Mauern des Kabuler Flughafens zu kommen und wie alle unisono aus allen Parteien, inklusive CSU, Union und anderen, gesagt haben, wir müssen denen helfen, wir müssen die rausbringen. Definitiv die, die deutschen Behörden und Ministerien geholfen haben und definitiv auch Menschen, die für ein demokratisches Afghanistan standen, das die Taliban nun erstmal platt gemacht haben. Damals war das einhellig so. Inzwischen eben hat sich die Lage geändert. Man kann und muss das wahrscheinlich neu diskutieren, sich aber gelegentlich auch vielleicht an die Vergangenheit erinnern und die zwei Jahrzehnte, in denen Deutschland mit sehr viel Geld, sehr viel Menschen und sehr viel Energie versucht hat, Afghanistan auf einen anderen Weg zu lenken.
Soweit die Einschätzungen von Christoph Heinzle. Er war über mehrere Jahre als Afghanistan-Korrespondent für die ARD vor Ort. Und wir schauen einmal etwas ausführlicher auf das Wetter in Deutschland. Am Tage im Osten lange heiter, oft trocken, nur vereinzelt Schauer. Sonst wechselnd bis stark bewölkt, anfangs im Nordwesten abziehender Regen. Später gibt es im Westen und Südwesten neue, teils schauerartige, mitunter auch gewittrige Regenfälle. Maximal 7 Grad in der Eifel, 14 Grad im Braunschweiger Land und bis zu 28 Grad an der Oder. Und hier noch die Temperaturen in einigen Städten. Berlin 17 Grad klar, Bremen 9 Grad nach Regen, Frankfurt am Main 11 Grad bedeckt, Dresden 18 Grad klar, Hamburg 9 Grad bedeckt, Kiel 11 Grad leichter Regen, Köln 8 Grad dunstig, Leipzig 13 Grad gering bewölkt, Rostock 16 Grad stark bewölkt, Stuttgart 9 Grad bedeckt. Egal wie das Wetter wird, kommen Sie gut in den Tag. Es ist gleich 4 Uhr und jetzt dann 14 Minuten und Sekunden.
Die ARD-Infonacht.
Wir schauen in die USA. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind verunsichert, wenn nicht gar verzweifelt. Seit der Amtseinführung von Präsident Trump haben er und seine Regierung mit vielen Dekreten in den Wissenschaftsbetrieb eingegriffen. Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden entlassen, hunderte Forschungsprojekte gestoppt, Stipendien ausgesetzt, Finanzierungen gestrichen. Die Elite-Uni Harvard ist jetzt auf Konfrontationskurs gegangen. In einem Schreiben des Uni-Präsidenten Garber heißt es, die Universität werde ihre Unabhängigkeit und ihre verfassungsmäßigen Rechte nicht aufgeben. Meine WDR-Kollegin Judith Schulte-Loh hat darüber mit Catherine Klüver-Ashbrook, Expertin der Bertelsmann-Stiftung für die USA, gesprochen. Sie hat selbst auch in Harvard studiert und hat noch Kontakte dorthin. Was hört sie von dort?
Ja, ich höre, dass viele Studenten, viele Lehrkräfte, Lehrkörper vor allen Dingen jetzt erstmal stolz sind auf diese Flanke, die Alan Garber Richtung Washington gezeigt hat. Vor allen Dingen, weil eben eine Peer-Universität, wie man sagt, Columbia, sich in einer ähnlichen Frage ganz anders verhalten hatte, eingeknickt war gegenüber der Trump-Regierung, viel versprochen hatte, trotzdem eben nicht die föderalen Gelder zurückbekommen hatte. Und so steht Harvard nicht nur natürlich als Sinnbild für alle Universitäten in den USA, aber in dieser Entscheidung eben auch als Vorlage für alles, was da noch kommen könnte, denn es wird noch einiges kommen.
Erstmal zu dem, was wir haben. 2,2 Milliarden US-Dollar wurden für Harvard auf Eis gelegt. Der Vorwurf lautet Missachtung von Bürgerrechten und unzureichendem Einsatz gegen Antisemitismus. Wie setzt man sich mit diesen Vorwürfen auseinander?
Na, indem man sie erstmal kritisch ernst nimmt. Das hat Harvard, das haben andere Universitäten besonders seit den vielen Vorgängen nach dem 7. Oktober getan. Viele Universitäten haben nachgebessert im Schutz der eigenen Studenten, in einer Besserung des Campusklimas. All diese Nachweise hat Alan Garber uns Alumni und anderen vor 2-3 Monaten in eine lange E-Mail geschrieben, als das Gerangel mit der Regierung Trump erst losging. Aber Alan Garber hat etwas sehr Schlaues gemacht vor 2 Tagen, als er die Antwort der Harvard-Universität veröffentlicht hat. Er hat den Brief mitgegeben, den die Trump-Regierung an Harvard geschickt hat. Und daraus wird in 4 Seiten relativ schnell klar, dass es hier eben nicht um die Bekämpfung des Antisemitismus vordergründig geht oder auch gegen Diversitätsmethoden, sondern es geht hier um Eingriff in die freie Lehre. Es geht hier um Eingriff in Disziplinarverfahren von Harvard. Es geht darum, Harvard zu kontrollieren und zu drangsalieren. Das wird aus dem Schreiben ganz klar. Und so hat Alan Garber das Argument für Harvard quasi aus diesem Schreiben entnommen.
Ja, viele Programme zur Förderung von Diversität, also Diversity, Gleichberechtigung, Inklusion wurden ja schon eingestellt. Haben Sie eine Vorstellung davon, welches Ziel Trump tatsächlich verfolgt?
Das ist ein lang gehegtes Ziel von MAGA-Republikanern, von sehr rechten Republikanern. 2021 gibt es eine Rede von J.D. Vance auf einem nationalen konservativen Kongress, wo er die Professoren als die Feinde beschreibt. Es soll vorgegangen werden gegen eine vermeintliche linke Durchsetzung von elitären Institutionen. Das ist quasi die Krönung des Kulturkampfs, der zum Beispiel auf Ebene der sekundären Bildung in den USA schon lange läuft. In den USA sind über 10.000 Bücher aus Büchereien herausgenommen worden, Teil dieses Kulturkampfs. Und da sind die Universitäten quasi die Spitze. Also es soll wirklich strategisch gegen Universitäten vorgegangen werden. Das passt nicht wirklich zu den anderen wirtschaftlichen Plänen von Donald Trump, einer Reindustrialisierung, einem neuen goldenen Zeitalters der USA. Wie das zusammenpassen soll, ist wie viele Dinge in der Trump-Regierung unerklärlich.
Die Frage ist natürlich jetzt, wenn wir auf die Unis nochmal genauer schauen, wie können die sich wehren? Harvard ist eine reiche Uni, kann auf Stiftungsvermögen und Alumni-Spenden zurückgreifen. Wie sieht es bei den anderen Unis im Land aus?
Ja, das kann sie, aber auch nicht uneingeschränkt. Auch da gibt es Steuerstatuten und andere Dinge, die eben diese Gelder regeln. 750 Millionen Dollar hat sich Harvard schon von der Wall Street geliehen in der letzten Woche im Übrigen. Aber für andere Unis, besonders für staatlich abhängige Unis, wird diese Sorte der Drangsalierung noch viel ärger, noch viel deutlicher werden. Denn da, wo Universitäten noch viel stärker entweder von Geldern des Bundeslandes abhängen oder eben von Washington, könnte in der Tat so losgehen, dass Washington viel mehr vorgibt darüber, was gelehrt wird, was geforscht werden darf und wie ein normaler Universitätsbetrieb aussehen darf. Und das ist faktisch natürlich ein Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz. Also ich gehe davon aus, dass sehr viel geklagt werden wird. Aber, und das haben wir auch schon gehört, die Trump-Regierung will härtere Bandagen noch gegen Harvard und andere Universitäten anwenden.
Was kann da noch härtere Bandagen sein?
Naja, erstes Mal hatten sie ursprünglich angekündigt, gegen Harvard 9 Milliarden Dollar quasi wegzunehmen. In der Kernforschung 11 Krankenhäuser im Umfeld von der Universität hängen von Harvard und Harvards Forschung ab. Das wäre das Erste. Das Nächste wäre, den Steuerstatus von Harvard zu verändern, sodass sie eben nicht mehr gut eingreifen können auf das, was sie in Stiftungen an Geldern haben. 53 Milliarden sind das. Das ist ein ganz beächtlicher Topf. Aber umgekehrt könnten sie natürlich auch anfangen, Stipendiengelder, die zentral über das Bildungsministerium oder Studentendarlehen vergeben werden, nicht mehr zulässig zu machen zu bestimmten Universitäten und dort neue Zwänge aufzustellen, die dann Universitäten nicht mehr erlauben, ihre eigenen Studenten auszusuchen, um dort natürlich für eine erweiterte und flächendeckende Bildung zu sorgen. Also da geht noch einiges.
Eins kurz zum Schluss, wie könnte Hilfe aus dem Ausland aussehen?
Hilfe aus dem Ausland kann für die besonders bedrohten Forscher, in denen ihnen Abhilfe geboten wird, nach Europa, nach anderswo hinzukommen. Das hat Cem Özdemir in einem Stück von Table Media erwähnt. Unser Vorteil in der Forschung ist die Freiheit. Da wird sicher einiges kommen können. Aber dennoch, ja, viele Alumni, die es auf der ganzen Welt verteilt sind, werden sich jetzt überlegen, ob es nun Harvard ist oder die University of Michigan, wie sie spenden, wie sie helfen, wie sie Studenten gegebenenfalls auch in ihren studentischen Anliegen unterstützen.
Sagt Catherine Klüver-Ashbrook, Expertin der Bertelsmann Stiftung für die USA. Zurück nach Deutschland. Leder, der Rohstoff, lässt sich, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, nur schwer von Kunststoff ersetzen. Nach Italien und Spanien ist Deutschland der drittgrößte Hersteller von Leder in Europa. Jedes Jahr werden hierzulande rund 3 Millionen Rinder geschlachtet. Ein großer Teil ihrer Häute wird nach Angaben des Verbands der deutschen Lederindustrie zu Autositzen, Möbeln, Taschen und Schuhen verarbeitet. Leder zu tragen oder als Möbelstoff zu nutzen, ist in unserer Gesellschaft weitgehend legitimiert, anders als Pelz. Was aber, wenn Leder, das man eigentlich nutzen könnte, einfach entsorgt wird? Zum Beispiel das von Füchsen, die in Deutschland gejagt werden dürfen, ja zum Erhalt der Artenvielfalt sogar geschossen werden müssen. Sandra Limoncini berichtet aus Bayern.
Mehr als 500.000 Füchse werden jedes Jahr in Deutschland geschossen. Rund 110.000 davon in Bayern. Nach Angaben des Bayerischen Jagdverbandes wird dadurch die Population kleiner gehalten und das sogenannte Niederwild geschützt. Das Fell der geschossenen Füchse wird nicht wie etwa Rindsleder in der Fleischindustrie für die Weiterverarbeitung genutzt. Über 100.000 Füchse und ihre Felle werden also allein in Bayern jährlich verbrannt. Diese könnten aber auch als Rohstoff für Kleidung durchaus sinnvoll sein. Das Leder kann bearbeitet und genutzt werden. Und das dichte Winterfell könnte in der Kleidungsindustrie verwertet werden. Nur hat echter Pelz in Deutschland ein schlechtes Image, sagt Sabine Resch, Professorin für Modejournalismus in München.
Wir denken bei Pelz ausschließlich daran, dass Pelz nicht nachhaltig ist, dass Pelz den Tieren nicht gut geht, dass wir diese widrigen Umstände verändern wollen.
Die Tierschutzorganisation PETA lehnt im Übrigen auch Vintage-Pelze ab und Fellmäntel oder Produkte, die aus Abfallfellen gefertigt wurden. Wie PETA dem BR auf Anfrage sagte, erhöht das Tragen jedweden Pelzes einfach die Akzeptanz der Menschen, Tierfelle zu tragen. Modeexperten arbeiten aber daran, das schlechte Image der Pelze wieder aufzupolieren, sagt Sabine Resch.
Denn nicht jeder Pelz ist so gewonnen, wie wir das nicht haben möchten. Da gibt es ein schönes Beispiel, wenn jemand den Pelzmantel oder die Stola oder eine Jacke von der Oma, von der Tante erbt. Dann ist dieser Pelz vielleicht 50, 60, 70 Jahre, die halten ja, die sind ja nachhaltig.
Und nicht nur das. Sie wegzuwerfen wäre geradezu eine Verschwendung von Rohstoffen und Energie, sagt die Expertin. Man kann alte Pelze upcyclen oder beim Kürschner, also beim Fachhändler, ändern lassen, denn sie wärmen gut. So wie Funktionskleidung, die oft Pelze ersetzt hat. Aber die hat einen großen Nachteil. Sabine Resch?
Funktionskleidung überhaupt, das sind ja Polyestergarne. Die sind ganz fein und dünn, die nennt man Nanogarne. Die sind atmungsaktiv, aber sie werden gewonnen aus Öl.
Warum dann einen nachhaltigen Rohstoff wegwerfen oder nicht nutzen? Und das sollte für alle Fälle gelten, die beim Jagen anfallen, findet Severin Weibora von der Landesjagdschule in Wunsiedel.
Wenn man die Diskussion ehrlich zu Ende führen wollte, dann müsste man sich auch über die Verwertung der Decke des Rehs oder des Hirsches oder der Gams in Bayern die gleiche Diskussion führen.
Ob Pelze tatsächlich wieder ins Modebewusstsein zurückkommen und zumindest, wenn sie aus nachhaltiger Produktion sind, wieder tragbar werden, wird man sehen.
Sandra Limoncini berichtete aus Bayern. Am Wochenende hat ein Mann in Berlin-Charlottenburg einen 29-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt. Kurz danach ist er am helllichten Tage auf der Schlossstraße von Polizisten erschossen worden. Ein Fall, der in Berlin zu einer neuen Debatte über Messergewalt und mögliche weitere Verbotszonen geführt hat. Jetzt hat sich herausgestellt, in Sachsen wurde der mutmaßliche Messerstecher schon mit Haftbefehl gesucht. Tim Korge hat die Einzelheiten.
Der 43-Jährige verbüßte eigentlich gerade eine Bewährungsstrafe, sagte ein Sprecher, doch er habe die ihm auferlegten Arbeitsstunden nicht erfüllt. Außerdem hatte ihn das Amtsgericht Tiergarten noch zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hat also eine weitere Straftat während seiner Bewährungszeit begangen. Und erreichbar sei er auch nicht mehr gewesen. Aus all diesen Gründen habe die Staatsanwaltschaft Chemnitz dann im März beim Landgericht Berlin den Antrag für einen Sicherungshaftbefehl gestellt. Das Landgericht hatte die Bewährungsaufsicht. Und dennoch kam es am vergangenen Wochenende im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz zu der Gewalttat. Der 43-jährige Tatverdächtige soll mit einem 29-Jährigen in Streit geraten sein. Dann soll er ihn mit einem Küchenmesser niedergestochen und tödlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und starb später im Krankenhaus.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Mads Nicholson. Der Traum vom Finale im eigenen Stadion ist geplatzt. Der Champions-League-Pokal wird am 31. Mai in München nicht an den FC Bayern gehen. Die Bayern sind raus. Das Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand endete 2:2. Das Unentschieden reicht nach der Hinspielpleite nicht. Michael Küster berichtet aus Mailand.
Eine engagierte Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, aber mit unterm Strich zu wenig Torchancen war es ein 0:0 nach 45 Minuten. Aber kurz nach dem Seitenwechsel brachte Harry Kane die Münchner in Führung mit einem Flachschuss aus 13 Metern halb rechts, links ins Tor, flach hinein. Dann dauerte diese Führung allerdings keine 6 Minuten. Und dann drehte Inter Mailand nach 2 Ecken durch Martinez und Pavard die Partie zunächst in der 58. und 61. Minute, führte seinerseits, sah wie der sichere Halbfinalist aus, aber Eric Dier wiederum nach einer Ecke in der 76. Minute machte das Ding nochmal spannend mit einem Kopfball aus unmöglichem Winkel von der linken Grundlinie über Jan Sommer hinweg. Und dann rannten die Bayern an, aber das dritte Tor, das für die Verlängerung gereicht hätte, wollte nicht mehr fallen. Am Ende ein 2:2. Die Münchner scheiden aus der Champions League und verpassen damit auch das Finale der Horm in München.
Das Bernabeu-Stadion in Madrid ist bekannt für große Fußballabende mit spektakulären Wendungen. Diesmal aber nicht. Real Madrid ist ausgeschieden. Nach der 0:3-Pleite beim FC Arsenal gelang zu Hause kein Fußballwunder. Arsenal gewann auch diese Partie 2:1. Ein Champions-League-Halbfinale komplett ohne Real Madrid und den FC Bayern München kommt selten vor. Erst zum zweiten Mal in den vergangenen 16 Jahren. Inter Mailand spielt gegen Barcelona und Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal. Im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga haben sich die Füchse Berlin und der Pokalsieger THW Kiel in Kiel getroffen. Mit dem besseren Ende für den Tabellenführer aus Berlin. Die Füchse holten beim 36:34 einen ganz wichtigen Sieg im Titelrennen. Rudi Dautwitz berichtet aus Kiel.
Mit der Niederlage verabschiedet sich der THW Kiel endgültig aus dem Kampf um die deutsche Meisterschaft. Und die Füchse Berlin sind aktuell auch einfach etwas besser. Und das liegt nicht ausschließlich daran, dass der THW nur 72 Stunden Zeit hatte, um sich nach dem Pokalsieg auf das Duell mit den Berlinern vorzubereiten. Die Füchse verdienten sich mit ihrem variablen Spiel die 18:14 Pausenführung. Doch Kiels Qualitäten, der große Einsatz und die hervorragende Moral sorgten dafür, dass es nach dem Wechsel noch einmal spannend wurde. 5 Minuten vor dem Ende lagen die Berliner nur noch mit einem Tor vorne. Die Wende war möglich, doch Wienzek, Pekeler und Duvniak konnten gleich 3 klare Chancen nicht nutzen.
Der deutsche Meister Magdeburg bleibt im Titelrennen dabei. Der SCM gewann locker 31:20 gegen Stuttgart und hat nur einen Minuspunkt mehr als das Spitzenduo Melsungen und Berlin. Alexander Zverev ist auf der Suche nach der Frühjahrsform. In 6 Wochen stehen die French Open in Paris an. Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen gab es für Deutschlands besten Tennisprofi in München den 2. Sieg beim ATP-Turnier und damit den Einzug ins Viertelfinale. Florian Hecht berichtet aus München.
Es war kein großartiger Auftritt, aber es war ein solider und der hat zum Sieg gereicht. Alexander Zverev, die deutsche Nummer 1 im rein deutschen Duell gegen Daniel Altmaier, der Konstantere, verwandelte nach 1:19 seinen 4. Matchball in einem komplizierten Spiel gegen die deutsche Nummer 3.
Ja, in der ersten Runde fand ich, dass ich von der Grundlinie extrem gut gespielt habe. Heute
etwas besser aufgeschlagen vielleicht, aber generell, es geht in die richtige Richtung, darüber bin ich glücklich.
Gut gespielt, aber verloren hat dagegen Yannick Hanfmann. Gegen den Niederländer Talon Kriegsburg ging es im ersten Satz in den Tiebreak hinein, den Hanfmann aber mit 6-7 verlor. Und auch im zweiten Satz lange alles auf Augenhöhe gegen die Nummer 37 der Welt. Dann aber konnte Kriegsburg Hanfmann den Aufschlag abnehmen und nach 1,5 Stunden als letzter Sieger des Tages vom Center Court gehen.
Im Viertelfinale trifft Zverev dann auf den Niederländer Kriegsburg. Am eigentlich sportfreien Karfreitag in München. Mit einer Ausnahmegenehmigung der Stadt. In Stuttgart wird am Feiertag nicht gespielt. Beim Turnier der Frauen. Ella Seidel ist überraschend ins Achtelfinale eingezogen. Nach dem Sieg im deutschen Duell gegen Tatjana Maria.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Juliette Groß. Eine von der Bundesregierung gechartete Maschine mit Afghanen an Bord ist am Flughafen Leipzig gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Die Mehrzahl sei weiblich. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
An Bord befanden sich demnach auch 45 Kinder und Jugendliche. Die Maschine war in Islamabad gestartet. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die alle eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage haben. Das Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte hat die Charterflüge für afghanische Flüchtlinge nach Deutschland begrüßt. Der zuständige Projektbeauftragte sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Sicherheitsüberprüfungen fänden mittlerweile auf einem extrem hohen Niveau statt.
Der Bundesstaat Kalifornien hat wegen der weitreichenden Sonderzölle von US-Präsident Trump Klage eingereicht. Die Klage richtet sich neben anderen Regierungsmitgliedern auch gegen Trump selbst. Aus der Nachrichtenredaktion Henning Knipp.
Der kalifornische Gouverneur Newsom und der dortige Generalstaatsanwalt argumentieren, dass der Präsident mit der Einführung der neuen Zölle seine verfassungsmäßigen Befugnisse überschreitet. Die US-Verfassung sehe die Zuständigkeit für die Erhebung von Zöllen ausschließlich beim Kongress. Kalifornien für sich allein wäre als eigener Staat die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Besonders die Landwirtschaft und die technologiegetriebene Exportwirtschaft leiden unter den Sonderzöllen. Ein Großteil der chinesischen Importe wird über kalifornische Häfen in die USA eingeführt. Zudem ist der Westküstenstaat ein bedeutender Handelspartner für die Nachbarländer Mexiko und Kanada.
Die Bundesnetzagentur hat die Deutsche Bahn dazu verpflichtet, Baumaßnahmen künftig deutlich früher anzukündigen. Hintergrund sind laut Süddeutscher Zeitung zahlreiche Beschwerden von Zugbetreibern bei der Aufsichtsbehörde. Wie aus einer internen Präsentation der Infrastrukturtochter DB Infrago hervorgehe, informiere der Konzern die Unternehmen derzeit nur in 39% der Fälle fristgemäß. Um die Quote zu steigern, hat die Netzagentur demnach nun Zwangsgelder in Höhe von je 500.000 Euro gegen die DB Infrago verhängt. Im Rahmen der diesjährigen Ostermärsche sind bundesweit rund 100 Demonstrationen, Kundgebungen, Fahrradtouren und andere Aktionen geplant. Themen seien die Forderung nach Abrüstung und nach Friedensinitiativen für die Kriege in der Ukraine und in Nahost, teilte das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn mit. Erste Ostermärsche starten am heutigen Grünen Donnerstag. Insgesamt würden mehrere 10.000 Teilnehmer erwartet. Getragen werden die Demonstrationen von Friedensinitiativen sowie von christlichen, gewerkschaftlichen und linken Gruppen. Ostermärsche sind beispielsweise in Frankfurt, Köln, München, Berlin und Leipzig angemeldet. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber im Osten länger heiter, im Westen zeitweise Schauer und einzelne Gewitter, 7 Grad in der Eifel bis 28 Grad an der Oder. Am Freitag örtlich Schauer bei 8 bis 22 Grad, am Samstag im Norden wechselhaft, im Süden mehr Sonne, 11 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit derzeit nur 2 Meldungen. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Und die A7 Kassel Richtung Fulda ist zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld-West wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U10 über Ellingshausen nach Bad Hersfeld-West. Weiterhin gute Fahrt, kommen Sie gut durch den Verkehr.
Die ARD Infonacht.
Mit Maja Weber. Guten Morgen, schön, dass Sie zuhören. Nach Frankreich. Dort erschüttert eine Serie von Angriffen auf Gefängnisse das Land. Brandanschläge auf die Einrichtungen, aber auch angezündete Autos, die davor parken. In der mittelgroßen Stadt Toulon an der Côte d'Azur, fast beschaulich gelegen zwischen Marseille und Nizza, zählt man allein 15 einzelne Einschusslöcher am großen Eingangstor des Gefängnisses. Es sind immer wieder Gefängnisse, die attackiert werden. Im französischen Justizministerium in Paris geht man nicht mehr von Zufällen aus. Der Minister vermutet Einschüchterungsversuche der organisierten Drogenkriminalität. Er bezeichnete die Angriffe als Versuch, den Staat zu destabilisieren. Kai Rienecker berichtet.
Die Täter schlugen in der Nacht zu. In Nanterre und Villepinte im Großraum Paris wurden mehrere Autos des Gefängnispersonals auf den Parkplätzen vor den Haftanstalten mit Benzin übergossen und abgefackelt. Im südfranzösischen Valence tauchte auf einmal ein Tretrollerfahrer auf und steckte zwei Fahrzeuge vor dem dortigen Gefängnis in Brand. In Marseille waren es Autos für eine Wohneinrichtung von Gefängnispersonal, die in Flammen aufgingen. Und an der Côte d'Azur in Toulon fuhr um 1 Uhr morgens ein Auto mit mehreren Insassen vor. Schüsse aus einer Kalaschnikow wurden auf den Eingangsbereich abgegeben. Verletzte gab es nicht, die Täter entkamen, zurückblieben 15 Einschusslöcher. An den meisten Anschlagsorten wurden die Kürzel DDPF aufgefunden, die laut Ermittlungsbehörden auf radikale Gruppierungen hindeuten könnten, die sich für die Rechte von Gefangenen einsetzen. Für Justizminister Gérald Darmanin mehr als ein Warnsignal.
En fait, il y a des gens qui essaient de déstabiliser l'État.
Es gibt offensichtlich Leute, die versuchen, den Staat zu destabilisieren, indem sie ihn einschüchtern. So Justizminister Darmanin. Er selbst war zuvor 4 Jahre lang französischer Innenminister und für ihn ist klar, hinter den Anschlägen auf die Gefängnisse und ihr Personal steckt die organisierte Drogenmafia, der die aktuelle französische Regierung den Kampf angesagt hat. Das Problem sind nach seiner Einschätzung die Zustände in den französischen Gefängnissen. Im Moment sitzen 17.000 Drogenhändler in französischen Gefängnissen. Die sind meist gar nicht auf den Straßen von Saint-Tropez oder Paris. Sie werden ja von uns verfolgt, aber in unseren Gefängnissen sind sie nicht mehr von der Gesellschaft abgeschottet. Sie können weiter telefonieren und drohen. Die Lage in den französischen Gefängnissen sowie die Arbeitsbedingungen des Justizpersonals vor Ort sind schon lange ein Aufregerthema in Frankreich. Vor einem Jahr gab es die spektakuläre Flucht des Drogenbosses Mohamed Amra. Auf dem Weg zu einem Gerichtstermin in Rouen wurde er in einer Mautstation der Autobahn aus seinem Gefängnistransporter befreit. Mehrere vermummte Männer mit Maschinengewehren töteten dabei 2 Beamte des Strafvollzugs. Vor 2 Monaten konnte der befreite Drogenboss in Rumänien wieder festgenommen werden und sitzt inzwischen wieder in Frankreich ein. Das Gefängnispersonal ist jedoch verunsichert. Gewerkschaftsvertreter Wilfried Funk. Natürlich geht die Angst um. Wir arbeiten unter schlechter gewordenen, geradezu unmenschlichen Bedingungen. Die Gefängnisinsassen nehmen immer weiter zu und das Personal wird immer weniger. Ab einem bestimmten Moment kann das nicht mehr funktionieren. Die französische Regierung hatte kürzlich den Bau von Hochsicherheitsgefängnissen angekündigt, in dem alle verurteilten schweren Drogenkriminellen Frankreichs untergebracht werden sollen. Um die Überbelegung von gut 130% in Frankreichs Haftanstalten schnell abzubauen, hat Justizminister Darmanin auch versprochen, schnell einige Gefängnisse in Fertigbauweise hochzuziehen, wie es sie schon in Großbritannien und Deutschland gäbe.
Kai Rienecker berichtete über eine Anschlagsserie auf Gefängnisse in Frankreich.
Wirtschaft.
Ich war noch niemals in New York. Der Schlager galt lange Zeit nahezu als direkte Reiseempfehlung für die USA. New York als Traumziel für viele aus Deutschland. Doch in den vergangenen Wochen häufen sich Berichte, in denen ausdrücklich vor US-Reisen gewarnt wird. Zu unberechenbar und streng seien die undurchsichtig erscheinenden schärferen Grenzkontrollen. Macht sich das schon irgendwie in den Zahlen bemerkbar? Bianca von der Au berichtet.
Die Zahlen des National Travel and Tourism Office belegen es. Weniger ausländische Touristen reisen in die USA. Allein im März waren es laut Behörde 12% weniger als im März 2024. Insgesamt reisten in den ersten 3 Monaten des Jahres 7,1 Millionen ausländische Besucher in die USA, 3,3% weniger als im Vorjahreszeitraum. Laut Nachrichtenmagazin Washington Examiner der schärfste Einbruch seit der Corona-Pandemie. Corona-Pandemie. Mit Blick auf deutsche USA-Urlauber kann der Deutsche Reiseverband derzeit keine Veränderung im Buchungsverhalten feststellen, so Pressesprecherin Kerstin Heinen.
Also aktuell können wir bei den Buchungen von Pauschalreisen, also von Reiseveranstaltern organisierten Reisen, keinen Trump-Effekt sehen. Was wir aber sehen ist, in diesem Jahr ist die Reiselust der Deutschen sehr, sehr groß und die haben schon sehr früh gebucht. Das heißt, die haben im Dezember vergangenes Jahr schon angefangen zu buchen. Dementsprechend ist jetzt aktuell eher eine Buchungsdelle. Die betrifft aber letztlich alle Ziele.
Einzelne Anbieter merken es aber durchaus, dass sich die Nachfrage nach Reisen in die USA verändert. Wie beispielsweise Timo Kohlenberg, Geschäftsführer des Spezialreiseanbieters America Unlimited.
Was man aber deutlich sehen kann, ist, dass so ab Mitte Februar, Ende Februar die Anfragen und somit auch die Neubuchungen deutlich zurückgeblieben sind und doch sehr verhalten sind.
Der Deutsche Reiseverband berichtet von seinen Mitgliedsunternehmen, dass sich Kunden vermehrt zu den Einreisebedingungen in den USA erkundigten. Medienberichte über Schwierigkeiten bei der Einreise hätten zu Verunsicherung geführt. Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband will beruhigen.
Es ist natürlich wichtig, dass ich bei der Beantragung eines Visum oder eben der ESTA für die Einreise in die USA absolut wahrheitsgemäß antworte und eben nicht bewusst gegen irgendwelche Regeln verstoße oder falsche Angaben mache, dann kann es ohne weiteres passieren, dass die Einreise verweigert wird. Aber wenn ich mich an die Regeln halte, ist da im Grunde genommen keine Änderung zu vorher.
USA-Reisespezialist Kohlenberg spricht sogar von einem Medienkino, ausgelöst von Reise- und Sicherheitshinweisen, die das Auswärtige Amt lediglich präzisiert habe. Aus Sicht des Deutschen Reiseverbands gibt es derzeit keine Verschärfung der Einreisebedingungen in die USA. Dennoch bleiben vermehrt Touristen aus Kanada fern, wegen Trumps Handelspolitik. Für deutsche Urlauber sind die USA nach Angaben des Deutschen Reiseverbands ein beliebtes Ziel. Immerhin auf Platz 8 der Destinationen. Allerdings machen USA-Reisen nur einen Bruchteil aller Auslandsreisen der Deutschen aus.
Das Interview.
Erstmals seit fast 60 Jahren wird das Außenministerium aller Voraussicht nach wieder an die CDU gehen. Was wird sich bei der deutschen Außenpolitik dadurch ändern? Und kann die CDU überhaupt noch Außenpolitik? Das hat mein WDR-Kollege Ralf Erdenberger, den Hauptstadtkorrespondenten Markus Sambale, gefragt.
Ja, also die Kompetenz hat sie bestimmt. Sie hat auch eine ganze Riege fähiger Politiker. Da braucht man jetzt gar keine weibliche Form zu benutzen, weil es tatsächlich fast alles Männer sind. Überhaupt ein Klassiker in der Außenpolitik, dass das sehr, sehr männerdominiert ist. Da war Annalena Baerbock die große Ausnahme. Aber die Union, die CDU, die CSU, die haben in den letzten Jahren schon gezeigt, dass sie was von Außenpolitik verstehen, haben versierte Leute im Auswärtigen Ausschuss. Und wenn es also um die Frage geht, wer in dieses Amt einziehen wird nach Annalena Baerbock, da könnte man eine ganze Handvoll nennen.
Einmal nach der noch geschäftsführenden Außenministerin gefragt, Annalena Baerbock von den Grünen, praktizierte ja eine feministische Außenpolitik. Von der werden wir uns verabschieden müssen?
Ja, also von dem Wort feministische Außenpolitik glaube ich schon. Und man muss auch sagen, Annalena Baerbock hat das als Teil ihrer Außenpolitik gesehen. Und sie weiß auch selber, dass dieser Begriff feministische Außenpolitik bei vielen Leuten was auslöst, was vielleicht gar nicht gemeint ist. Sie hat gesagt, für sie ist es wichtig, in den Mittelpunkt zu stellen, einmal die weibliche Sicht auch auf Konflikte, weil gerade Frauen auch in Kriegen und Krisen oft die sind, die am meisten oder zumindest auch sehr stark leiden, was oft unter den Tisch gefallen ist, dieses Schicksal, dass gerade auch in Kriegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen in der Zivilbevölkerung wirklich ein massives Problem seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten ist, was selten zur Sprache gekommen ist. Das heißt, das sind so Punkte, die sind immer wieder aufgeflammt, egal ob es im Nahen Osten oder in afrikanischen Ländern war, dass Annalena Baerbock da einen besonderen Fokus drauf gelegt hat. Ansonsten glaube ich, dass dieser Blick nicht komplett verschwindet. Und wenn man in den neuen Koalitionsvertrag guckt, dann gibt es tatsächlich auch da ein Bekenntnis zu einer Resolution der Vereinten Nationen, die eben gerade das Schicksal von Frauen auch in Konflikten in den Blick nimmt. Ich glaube nur, dass der künftige Außenminister, ich lege mich mal fest, dass es ein Mann wird, dass der diesen Begriff sicherlich nicht mehr benutzt, aber dass er vielleicht durch die letzten Jahre so ein bisschen mitbekommen hat, dass auch das Thema eins ist, was man immer wieder ansprechen muss.
Ja, aber wie heißt dann der neue Begriff und die neue Programmatik? Gibt es so etwas wie eine christdemokratische Außenpolitik?
Da ist ein ganz zentraler Punkt, dass der Vorwurf immer war, ihr macht da eine wertegeleitete, werteorientierte Außenpolitik und vergesst die deutschen Interessen. Das ist erstmal so ein Schwarz-Weiß-Gegensatz, wertegeleitet gegen Interessen geleitet. Also wertegeleitet würde heißen, wir machen nur Gemeinsames mit Ländern, in Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit gelten und bei allen anderen üben wir dann nur scharfe Kritik und wollen möglichst nichts mit denen zu tun haben. Und Interessen geleitet würde heißen, es geht um unsere nationalen Interessen, um Wirtschaft, um die Vermeidung, dass Menschen nach Deutschland fliehen zum Beispiel. Und die Union sagt schon klar, diese Interessen, die nationalen Interessen sollen wieder mehr im Vordergrund stehen. Sicher nicht zu 100%, also von Demokratie und Menschenrechtsforderung wird man sich nicht verabschieden. Aber dieses Moralisieren, was bei manchen so ein bisschen der Eindruck war, wir sagen euch, wie ihr euer politisches System organisiert, wie ihr leben müsst, das soll weiter in den Hintergrund rücken. Da fällt immer das Stichwort Realpolitik, also erstmal zu gucken, wo finden wir zusammen und die Kritik dann vielleicht nur hinter verschlossenen Türen.
Nehmen wir mal diese wertebasierte Außenpolitik auf der einen Seite und die nationalen Interessen in der Außenpolitik auf der anderen Seite und beziehen das mal auf die Migrationspolitik. Da gilt es dann doch auf jeden Fall auch mit Staaten zusammenzuarbeiten, wenn man tatsächlich das umsetzen will mit der Abschiebung im größeren Stil, auch mit Staaten zusammenarbeiten, die nicht unbedingt auf der gleichen Werteskala stehen.
Ja, das wäre sicherlich eine der Fragen, die auch das künftige Auswärtige Amt dann betreffen würde. Das Stichwort wären sicherlich die beiden Länder Afghanistan und Syrien. In Afghanistan ganz klar das Taliban-Regime, das autoritär bis diktatorisch regiert und alles andere als Menschenrechte beachtet, mit denen ins Gespräch zu kommen. Bislang hat man gesagt, das geht nicht, das machen wir nicht. Ich bin auch skeptisch, ob das der künftigen Bundesregierung gelingt. Die andere Frage ist Syrien, da hat es den Umsturz gegeben. Das Assad-Regime ist weg. Da kann man natürlich überlegen, ob man mit den neuen Machthabern, Islamisten im Übrigen, aber ganz offensichtlich etwas offener, ob man mit denen ins Gespräch kommt. Aber da ist die Lage im Land immer noch so kompliziert. Ich glaube schon, Friedrich Merz als Bundeskanzler wird ja da den Kurs vorgeben, auch seinem eigenen Parteifreund im Auswärtigen Amt. Das ist dann nämlich neben der Tatsache, dass es ein CDU-Mann ist, das nächste, das Kanzleramt und Auswärtiges Amt bei der gleichen Partei sind. Der wird dem schon sagen, doch, versuch auch mal mit solchen Ländern und mit solchen Regimen in Kontakt zu kommen.
So, und jetzt gab es auch die Forderung der Abschaffung des Entwicklungsministeriums, der Integration ins Auswärtige Amt. Die SPD hatte bisher das Entwicklungsministerium. Also auch da, während die USA Hilfen herunterfährt, gilt es ja, Pflöcke einzuschlagen und sich zu positionieren.
Ja, das Entwicklungsministerium, es stand ja kurz davor, wirklich ins Auswärtige Amt integriert zu werden, abgeschafft zu werden. Und das hat die SPD, so ist mein Eindruck, aus diesen Koalitionsverhandlungen dann eben am Ende verhindert. Die Frage ist, was die CDU da jetzt in der Zusammenarbeit vom Entwicklungsministerium erwartet. Auch da stehen die Interessen ganz oben. Da geht es ausdrücklich darum, Zugang zu Rohstoffen, Fluchtursachen bekämpfen. Wo können wir beim Thema Energie zusammenarbeiten. Das alles sollen ja Aspekte sein, mit welchen Ländern man wie auch in der Entwicklungshilfe, in der Entwicklungszusammenarbeit zusammenarbeitet. Im Moment ist es so, dass ich den Eindruck habe, es wird vor allen Dingen Geld gekürzt bei der Entwicklungshilfe. Und wenn es dann eingesetzt wird, dann so, dass es dem Bundeskanzler und auch dem Auswärtigen Amt in der Zusammenarbeit dann eben in Regionen passt, wo man deutsche Interessen hat. Da sind wir wieder bei diesem Stichwort Interessen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob der Einfluss so groß ist dann der CDU auf dieses Entwicklungsministerium. Aber die SPD wird am Ende wahrscheinlich einfach weniger Geld zum Ausgeben haben.
Also das gilt vielleicht auch für den Blick auf den afrikanischen Kontinent, wo ja auch viel in Bewegung ist nach dem Rückzug der USA. Man hat den Eindruck, dass China und auch Russland da sehr aktiv sind. Welche Kontinente, welche Länder würden denn für die CDU im Außenministerium besonders interessant sein?
Also, so wichtig alle sagen, dass Afrika ist, ich glaube, die massivsten Probleme im Moment sind die deutsche Regierung, die ganz Europa mit den USA haben. Einfach, weil sie nicht wissen, ob sie sich auf die USA unter Donald Trump weiter verlassen können. Und davon hängt ganz viel anderes in der Welt ab. Und jeder Konflikt hat dann mit jedem zu tun. Da geht es um den russischen Krieg gegen die Ukraine. Wie positionieren sich die USA? Was muss Deutschland? Was müssen die Europäer tun? Wie ist es mit dem Verhältnis zu China? Was heißt das Ganze für den den Nahostkonflikt. Also ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg hat keine Bundesregierung so viele Kriege und Krisen gleichzeitig weltweit gehabt und so einen Umbruch, dass eben die Amerikaner womöglich als Partner wegfallen. Und da rutscht Afrika auf dieser Liste dann doch weit nach hinten, obwohl alle wissen, wie wichtig es ist. Die Länder dort, die Bevölkerung wachsen, Menschen von dort fliehen nach Europa. Und wenn man da diese Fluchtursachen bekämpfen will, muss man gerade nach Afrika gucken. Mein Eindruck ist nur, da die anderen Konflikte so gewaltig und so brennend sind, rutscht das wahrscheinlich eher nach hinten.
Jetzt haben wir noch gar nicht über europäische Bündnispartner gesprochen, denn Deutschland ist natürlich mit der Außenpolitik nicht alleine. Und wir haben ja spätestens auch nach dem Besuch in Anführungszeichen von Zelensky im Weißen Haus gelernt, dass Europa sich nicht auf die USA verlassen kann, sich enger verbünden muss. Wie wird denn so ein Dreiländereck, ein Weimarer Dreieck, Polen, Frankreich und Deutschland in Zukunft aussehen?
Also Friedrich Merz hat gesagt, dass er das ganz nach oben stellt, dass er ganz in den ersten Tagen seiner Amtszeit nach Paris und Warschau reisen wird und dass er es anders machen will als Olaf Scholz. Ich erinnere mich an einen Moment im Bundestag, da hat Friedrich Merz dem bisherigen Kanzler Scholz vorgeworfen, er säße da in europäischen Runden oft stumm dabei und würde dann nur sagen, nö, im Zweifelsfall. Merz will das ganz anders machen, das muss er erstmal liefern, er hat ja keine Regierungserfahrung, auch nicht auf internationaler Ebene in der Form diese Gespräche geführt. Aber er sagt, er will das machen, vor allen Dingen mit Frankreich und Polen zusammen. Aber was ich interessant finde, auch immer wieder wird Großbritannien genannt, nicht mehr EU-Mitglied, aber doch wieder als verlässlicher Partner in Europa gewonnen. Und dann die ganz großen Fragen, wer gibt wo wie viel Geld aus, damit auch Europa wieder eigene Verteidigung organisieren kann. Also das werden für Friedrich Merz viele, viele europäische Themen und Besuche sein.
Verteidigung ist ein gutes außenpolitisches Stichwort. Mit der Frage verbunden, wer bestimmt denn zukünftig den Kurs? Wir haben das ja jetzt schon. Wenn Friedrich Merz zum Beispiel sagt, er würde den Taurus liefern, hat das ja schon außenpolitische Konsequenzen gehabt und eine drastische Reaktion Russlands auch hervorgerufen, verbal zumindest erstmal, aber auch dann mit dem eigenen, jetzt geschäftsführenden Verteidigungsminister Boris Pistorius, der was wohl bleiben wird, ist meine Mutmaßung.
So sieht's wohl aus, ja.
Da kriegt aber auch eine kritische und verhaltene Reaktion. Insofern, wer ist denn dann der Außenminister und wer entscheidet in solchen Fragen?
Also das letzte Wort hat der Kanzler. Das war schon unter Olaf Scholz so, als wir da Debatten hatten zwischen Außenministerin Baerbock und Olaf Scholz. Das letzte Wort hat Olaf Scholz und in Zukunft hat das letzte Wort Friedrich Merz. Und seine Macht, so sieht das jetzt in dieser CDU-geführten Außenpolitik aus, wird sogar noch größer, denn er will noch einen nationalen Sicherheitsrat einrichten beim Kanzleramt. Wenn er dann noch ein auswärtiges Amt hat, was auch seiner Partei angehört, nämlich der CDU, dann ist diese Entscheidungsmacht, die Friedrich Merz hat, sogar noch gewachsen. Und auch bei Entscheidungen, welche Waffen an die Ukraine geliefert werden, da wird er dann noch mehr das letzte Wort haben, aber auch die ganze Verantwortung natürlich. Olaf Scholz hat ja immer gesagt, ihm ist das zu heikel. Wenn Friedrich Merz sich entscheidet, zum Beispiel solche Waffen wie den Taurus zu liefern, dann trägt er auch, muss man schon sagen, allein die letzte Verantwortung.
So, und wer wird denn Außenminister unter Friedrich Merz? Welche Namen werden im Moment heiß gehandelt in Berlin?
Ja, meine Glaskugel ist noch ein bisschen trüb, aber es flackern immer wieder die gleichen Namen auf. Also Armin Laschet wurde ein paar Tage lang sehr hoch gehandelt, weil er plötzlich mit der bisherigen Außenministerin Baerbock unterwegs war in Syrien und sich da schon so ein bisschen wie der Nachfolger präsentiert hat, auf den Fotos mit dabei war, sich zu Wort gemeldet hat. Ein möglicher Kandidat kennt sich aus mit Europathemen, ist Frankreich verbunden, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss gewesen. Vielleicht öfter genannt wird inzwischen Johann Wadephul aus Schleswig-Holstein, auch ein profilierter Außenpolitiker, Unionsfraktionsvize zuletzt gewesen. Der hätte noch den Vorteil, dass er nicht aus Nordrhein-Westfalen kommt, denn im neuen Kabinett werden mit Friedrich Merz und wahrscheinlich Jens Spahn zumindest schon zwei Leute aus Nordrhein-Westfalen sitzen. Da hätte vielleicht ein CDU-Mann aus dem Norden eine Chance.
Das wäre der Nachteil für Norbert Röttgen, der sich ja eigentlich in jeder Talkshow warm gelaufen hat für dieses Amt.
Das stimmt, der ist sicherlich ein Kenner der Außenpolitik und hat das auch zu seinem Thema gemacht. Mein Eindruck ist, der ist in der Partei nicht wirklich so verankert und mir ist auch kein wirklich besonders persönliches Vertrauensverhältnis zu Merz bekannt. Also ich wüsste auch nicht von einem großen Streit, aber ob der wirklich der Mann ist, den Merz im Außenamt sehen will, da hätte ich doch so einige Zweifel.
Das war Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale im Interview mit meinem WDR-Kollegen Ralf Erdenberger.
Kultur.
Sie ist ein Phänomen. Gina Alice Redlinger, Pianistin, Songwriterin, nicht zuletzt Influencerin. Die Hessin mit deutsch-koreanischen Wurzeln wurde schon früh als Wunderkind gefeiert. Nebenbei gesagt ist sie auch noch mit einem der berühmtesten Pianisten unserer Zeit verheiratet, Lang Lang. Sie treten auch gemeinsam auf. Aber egal ob mit Klassik oder K-Pop, Gina Alice Redlinger begeistert ein Weltpublikum. Unsere Frankreich-Korrespondentin Caroline Diller hat Gina Alice Redlinger in Paris getroffen.
Mit 4 Jahren habe ich angefangen, Musik zu machen und mit Klavier habe ich angefangen. Und von Anfang an hat es mir einfach Spaß gemacht.
Spaß an der Musik hat Gina Alice Redlinger immer noch. Heute mixt die 30-jährige Tradition und Moderne, Klassik und Pop.
Ich denke, dass Musik einfach keine Grenzen hat, besonders im heutigen Zeitalter. Und Musik, gute Musik ist einfach gute Musik. Und Mozart und Chopin und Debussy spiele ich genauso gerne, wie ich Songs schreibe. Für mich ist Musik einfach grenzenlos und ich liebe es, verschiedene Welten miteinander verbinden zu können.
Mit 8 gewann die gebürtige Wiesbadenerin den Wettbewerb Jugend musiziert und tritt inzwischen auf den großen Bühnen rund um den Globus auf, etwa in der New Yorker Carnegie Hall. Und das nicht nur solo, sondern manchmal auch zusammen mit ihrem Ehemann, dem chinesischen Starpianisten Lang Lang. Die Auftritte seien eine Möglichkeit, in einer anderen Dimension zu kommunizieren, sagt Redlinger. Aber auch harte Arbeit.
Natürlich ist es auch nicht einfach nur geschenkt, weil ich muss natürlich die Leistung auf der Bühne bringen und mit Lang Lang auf einer Bühne stehen zu können. Also dem muss man auch standhalten und da gibt's dann noch kein Pardon, nur als Frau von Lang Lang auf der Bühne stehen zu dürfen. Also da spricht auch wirklich die Leistung für sich und deswegen ist es wirklich aufregend und auch herausfordernd auf verschiedene Ebenen, ja.
Nach der Hochzeit wurde sie auch in China zum Star. Doch Redlinger ist weit mehr als die Frau von. Sie spricht 5 Sprachen, arbeitet als Model und schreibt ihre eigenen Songs. Darin mischen sich Stile, Sprachen, Kulturen.
Meine Musik ist, denke ich, einfach ein Mix von verschiedenen Genres und Kulturen. Die Grundlanguage, die Grundsprache ist immer Englisch, in der ich schreibe. Aber ich versuche teilweise auch Mandarin einzuarbeiten und teilweise auch ein bisschen Koreanisch. Also einfach, um die Kulturen miteinander zu verbinden, die mich als Person ausmachen, um einfach alles authentisch wie möglich zu machen.
Mit ihrer Familie lebt Gina Alice Redlinger heute zwischen New York, Shanghai und Paris. Die französische Hauptstadt ist für sie ein besonderer Ort. Die Architektur, die Kunst, das Design, all das lade zum Tagträumen ein, sagt Redlinger, oder zum Komponieren.
Der Song heißt Lonely in Paris.
Ihre Solo-EP Dreamcatcher ist letztes Jahr im Herbst erschienen.
Zum Beispiel gibt es ein Chanson, das ich liebe, das heißt La Foule von Edith Piaf. Und ja, diese Energie dieses Chansons war auch bei einem der Songs, den ich vor kurzem geschrieben habe, eine große Inspiration. Und ich freue mich wahnsinnig, das bald mit allen teilen zu können. Ja.
Klassik, Pop oder Chanson. Auch musikalisch ist Gina Alice Redlinger in vielen Welten zu Hause. Ihr Lieblingsstück, das sei für sie die schwerste Frage überhaupt.
Mein Lieblingsstück ist immer genau das, was ich in diesem Moment spiele. Ja.
Die Pianistin und Wunderkind Gina Alice Redlinger. Sie begeistert mit Klassik und Pop. Caroline Diller hat sie porträtiert.
Zwischen Hamburg und Haiti. Ein kleines Dorf im immergrünen Südwesten von Uganda.
Vor dem Gorillatourismus haben die Leute den Wald gerodet. Jetzt fahren keine Transporter mit Bauhölzern mehr durch Boma, sondern Jeeps voller Touristen.
Am Rande des Buendi Nationalparks.
My name is Herbert. I'm going to be your guide. Nice to meet you all.
für diese Dschungeltouren.
Jetzt bitte eine Maske aufziehen. Eine Stunde haben wir jetzt mit den Gorillas.
Wurden einzelne Gorilla-Familien jahrelang an den Umgang mit Menschen gewöhnt.
Yes.
Der Gorilla-Tourismus hat in Uganda vieles verändert. Nicht nur zum Guten.
Durch die vielen Menschen, die hierher kommen, sind die Lebensmittelpreise gestiegen. Auch der Verkehr ist mehr geworden.
Zwischen Hamburg und Haiti. Jederzeit in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Die Berliner Polizei hat am Abend einen besetzten Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität geräumt. Mehrere Demonstranten wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie würden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und wegen Sachbeschädigung eingeleitet, sagte ein Polizeisprecher. Rund 100 pro-palästinensische Aktivisten waren am Nachmittag in einen Saal auf dem Campusgelände Nord in Mitte eingedrungen. Rund 300 Beamtinnen und Beamten waren im Einsatz. Beim BSW in Brandenburg steht ein Führungswechsel an. Finanzminister Krumbach hat angekündigt, dass er den Landesvorsitz abgeben will. Juliane Koch, RBB 24.
Als Grund für seinen Rücktritt nannte Krumbach gegenüber RBB 24 Brandenburg aktuell die hohe Arbeitsbelastung. Das Amt des Finanzministers und der Aufbau der noch jungen Partei erfordere volle Kraft. Das schaffe er nicht. Im Spätsommer oder Herbst soll es einen Parteitag des BSW geben und dann werde er sein Amt zur Verfügung stellen. Seit Gründung des Landesverbandes im Mai vergangenen Jahres ist Krumbach Landeschef des BSW in Brandenburg.
Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen an Bord ist am Abend am Flughafen Leipzig-Halle gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hätten diese bereits eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage aus verschiedenen Programmen erhalten. Neue Zusagen gebe es nicht. In der türkischen Metropole Istanbul haben am Abend erneut mehrere 10.000 Menschen die Freilassung des Oberbürgermeisters İmamoğlu gefordert. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die Oppositionspartei CHP aus Istanbul Christian Buttgereit.
İmamoğlu rief aus dem Gefängnis dazu auf, im Kampf für die Demokratie nicht nachzulassen. Die türkische Gesellschaft stehe vor der Entscheidung zwischen Gerechtigkeit und Knechtschaft. Der Vorsitzende der CHP, Özel, griff Staatspräsident Erdogan direkt an. Dieser missbrauche die Justiz für seine eigenen Zwecke. In Sprechchören forderten Teilnehmer Erdogan auf, zurückzutreten. An der Kundgebung beteiligten sich neben Parteianhängern auch Gewerkschaften und Studierende.
Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Fußballmeister kam im Rückspiel bei Inter Mailand nicht über ein 2:2 hinaus.